You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Ja, herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. In dieser Ausgabe der Korax Antifa News wollen wir ein weiteres Mal auf das Mittelmeer blicken. Wir wollen außerdem uns mit den Ereignissen vom letzten Wochenende in Charlottesville in Virginia auseinandersetzen und wir wollen uns zuletzt einmal wieder mit den sächsischen Verhältnissen auseinandersetzen. Bautzen ist mal wieder in die Schlagzeilen gerückt. Das ist das Programm der Antifa News. Los geht's. Seit circa 3 Wochen haben wir hier in den Antifa News immer wieder über eine aktuelle Kampagne der rechtsextremen identitären Bewegung berichtet. Defend Europe ist der Titel dieser Kampagne, die vor allem darin besteht, dass Identitäre aus Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich mit einem eigens gecharterten Schiff auf dem Mittelmeer unterwegs sind. Nach eigenen Angaben wollen sie so über das Machwerk der NGOs auf dem Mittelmeer aufmerksam machen. Insgesamt wollen sie die Migration von Afrika nach Europa stoppen. Wie viel so ein identitären Schiff auf dem Mittelmeer ausrichten kann, sei dahingestellt. Es geht ihnen wohl vor allem darum, mächtige Bilder zu produzieren. Sich auf die Bilderproduktion zu versteifen, kann freilich auch schiefgehen. Seit sie unterwegs ist, hat die Sea Star, so heißt das Schiff der Identitären, doch einiges an Pleiten, Pech und Pannen zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz, auf dem Twitter-Account der Defend Europe-Kampagne strotzt es nur so von Erfolgsmeldungen. So wird dort freudestrahlend verkündet, dass einige NGOs in der letzten Woche ihre Rettungsmissionen auf dem Mittelmeer eingestellt haben. Dabei wird freilich suggeriert, dass dies auch der Defend Europe-Kampagne zu verdanken sei. Dabei dürfte ein schipperndes Identitärenschiff zurzeit eher das kleinere Problem für die Seenotrettung sein. Die Rettungsschiffe der NGOs haben zurzeit ganz andere Probleme. Alex weiß davon zu berichten.
Auf dem Mittelmeer leisten NGOs eine absolut notwendige Arbeit, nämlich die Rettung von Geflüchteten, die sich trotz lebensbedrohlichen Situationen auf den Weg nach Europa begeben, mit dem Traum auf ein besseres Leben. Diesen NGOs wurde vor ein paar Wochen schon einmal ein Stein ins Weg gelegt, von dem wir hier auch berichtet hatten. Es ging dabei um einen Verhaltenskodex für die NGOs, den Italien und einige andere Länder in Europa auch forderten. Dass dieser Verhaltenskodex nicht dazu dient, die Rettung besser zu koordinieren, betonten bereits NGOs immer wieder. Letztlich sorgt er dafür, dass noch mehr Geflüchtete auf dem Mittelmeer sterben. Im Zuge des Druckes der italienischen Behörden unterzeichneten letztlich auch mit Kompromissen einige der NGOs diesen Verhaltenskodex, um ihre notwendige Arbeit auf dem Mittelmeer weiterführen zu können. Doch der Kodex bleibt nicht der einzige Stein, mit denen NGOs auf dem Mittelmeer jetzt zu kämpfen haben. Es gibt einen weiteren und dieser möchte seinen Job als Türsteher Europas definitiv erfüllen. Die Rede ist von der selbsternannten libyschen Küstenwache, die die Sicherheitslage für NGOs sowie auch für Geflüchtete massiv bedroht. Theresa Leisgang von der NGO Sea-Watch erzählt uns ihren Eindruck der Lage.
Auf jeden Fall sehen wir aktuell, dass es immer schwieriger wird für uns, vor der Küste von Libyen zu operieren. Und das hat schon vor einigen Monaten angefangen. Es gab immer wieder Zwischenfälle, in der Mitglieder dieser sogenannten libyschen Küstenwache einfach in internationalen Gewässern Schüsse abgegeben haben, auf Flüchtlingsboote geschossen haben. Und wir als Seenotretter konnten uns nie genau sicher sein, was eigentlich im nächsten Schritt passiert. Das heißt, es ist schon eine extreme Gefahr auch für unsere Crew da gewesen. Und der Höhepunkt von dem Ganzen ist natürlich jetzt, dass diese Milizen öffentlich angekündigt haben, ein Völkerrecht zu brechen. Und das ist eben was, wo wir sagen, die Bundesregierung kann auf gar keinen Fall einfach ignorieren, dass diese Bündnispartner hier ankündigen, gegen geltendes Recht zu handeln und uns Gewalt anzudrohen, die wir die Einzigen sind, die eben dort noch vor Ort Menschenleben retten.
Wie wir gerade schon von Theresa Leisgang von Sea-Watch hörten, drohte die libysche Küstenwache den NGOs explizit. Diese Gewaltandrohung hat leider auch ihre Wirkung. Denn mehrere Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen und CA, die bislang noch auf dem Mittelmeer Menschen retteten, haben nun zumindest vorübergehend ihre Arbeit eingestellt. Der CA-Gründer Michael Buschheuer sagte in einem Statement Folgendes:
Eine Fortsetzung unserer Rettungsarbeiten ist unter diesen Umständen aktuell nicht möglich. Wir können dies auch gegenüber unseren Crews nicht mehr verantworten.
Andere Hilfsorganisationen wie etwa die spanische Proactiva Open Arms haben sich bislang davon nicht abschrecken lassen und das leider auch mit Folgen. Denn wie gestern berichtet wurde, hat die selbsternannte libysche Küstenwache das Rettungsschiff der Crew mehrere Stunden beschlagnahmt. Und nicht nur das, die Crew wurde in diesen Stunden bedroht. Sollten sie den Befehlen der Küstenwache nicht folgen, würde man auf sie schießen. Die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms war auch diese, welche bereits letzte Woche mitteilte, dass sie von der libyschen Küstenwache mit Warnschüssen bedroht worden sei. Doch die Küstenwache in Libyen drohte den NGOs auf dem Mittelmeer nicht nur, sie kündigte auch an, ihr Hoheitsgebiet auf dem Mittelmeer zu erweitern. Sie will eine eigene sogenannte Such- und Rettungszone einrichten und den Zugang in die internationalen Gewässer für Hilfsorganisationen beschränken. Doch von Rettungszone kann dabei eigentlich keine Rede sein. Sollte dies in der Tat umgesetzt werden, hätte das weitere gravierende Folgen: mehr Tote im Mittelmeer und mehr Gefangene in Libyen, die unter menschenrechtsverletzenden Bedingungen eingepfercht sind, geschlagen und vergewaltigt werden. Doch diese Ausweitung des Hoheitsgebiets im Mittelmeer von den libyschen Behörden ist so nicht rechtmäßig.
Also es verstößt natürlich ganz klar gegen internationales Seerecht, weil dort ist sehr klar geregelt, wo internationale Gewässer beginnen und wo die Hoheitsrechte zum Beispiel von einem Land wie Libyen aufhören. Aber wir haben ja schon immer wieder gesehen in der Vergangenheit, dass die sich nicht an internationales Recht gehalten haben, zum Beispiel auch durch Rückführungen nach Libyen von Migrantenbooten, die nach internationalem Recht klar illegal sind. Das heißt, ein europäischer Kapitän könnte sowas niemals machen, ohne dafür im Knast zu landen. Die Libyer haben es trotzdem gemacht und es wird von Europa geduldet oder vielleicht sogar mit verantwortet, weil eben das höchste Ziel zu sein scheint, keine Flüchtlinge in Europa ankommen zu sehen. Und das ist natürlich was, was man aus nicht nur einer humanitären Perspektive, sondern eben auch aus einer, wenn man sagt, man möchte einfach, dass internationales Recht befolgt wird, was man nicht akzeptieren kann. Das ist das, was uns Spezialisten sagen. Wir sind natürlich im Gespräch zum Beispiel mit den führenden Leuten, die dazu Forschung betreiben, von der zum Beispiel Violetta Moreno-Lax aus der Queen Mary University in London oder auch die Völkerrechtlerin Nora Marquardt aus der Uni Hamburg hat erst in einem Interview letzte Woche uns gesagt, dass sich auch klar die Bundesregierung mitschuldig macht daran, dass hier das Völkerrecht gebrochen wird, indem sie die libysche Küstenwache finanziert und somit vielleicht auch zu solchen Völkerrechtsbrüchen anstachelt. Also es scheint im Moment zumindest keine Stelle zu geben, die solche Völkerrechtsbrüche ahndet. Aber der Internationale Strafgerichtshof prüft derzeit, ob Ermittlungen gegen Verbrechen gegen Menschlichkeit in Libyen ausgeweitet werden können, auch auf die Aktionen der libyschen Küstenwache vor der libyschen Küste.
Europa und die UN halten an der libyschen Einheitsregierung fest, obwohl diese keine Kontrolle über Entscheidungen im Land hat. Dies wird deutlich, wenn man auch betrachtet, wer diese selbsternannte libysche Küstenwache eigentlich koordiniert. Es ist ein libyscher Warlord. Sein Name ist Albira und er hatte vor 2 Jahren zusammen mit seinen Männern den Hafen der libyschen Küstenstadt Sawiya mit Waffengewalt übernommen und koordiniert jetzt seitdem die libysche Küstenwache. Selbst sagt er von sich, er würde die Menschen erlösen, die auf viel zu kleinen Schlauchbooten in Seenot geraten sind und bekämpfe den Menschenhandel von Afrika nach Europa. In Wahrheit ist er ein Warlord als Türsteher zur Hölle, der die Aufgabe hat, Schleuser aufzuspüren und diese notfalls auch zu töten. Manche Journalisten sehen Albira als Komplizen der Menschenschmuggler, der jeden Schleuser aus dem Weg räumt, der ihm keine Anteile zahlt. Finanziert wird er und seine Küstenwache von der EU. Libyen erhält über 40 Millionen Euro für die Ausbildung der Küstenwache und den Kauf von Ausrüstung. Eine Kooperation zwischen Europa und Libyen, in der das Bürgerkriegsland die Drecksarbeit erledigt, die Europa selbst nicht verrichten will, und zwar die Migration zu stoppen. Dabei scheint es für Festung Europa auch egal zu sein, ob gegen internationales Recht verstoßen wird oder nicht.
Ihr habt es gehört, die libysche Küstenwache wird angeführt von einem Warlord, der sich nicht zu schade ist, auf hoher See mit Waffengewalt gegen Flüchtlingsboote und Rettungsschiffe vorzugehen. Die Identitären geben auf der Twitter-Seite ihrer Defend Europe-Kampagne nun stolz bekannt, mit genau dieser libyschen Küstenwache zu kooperieren. Wenn es um die Reinhaltung der Heimat geht, machen die Identitären in diese Angelegenheiten aus ihrem Herz wohl keine Mördergrube. Wenn man nach den Vorbildern dieser Identitären fragt, dann ist neben der konservativen Revolution der 20er Jahre, der neuen Rechten der 60er Jahre und der italienischen Casa Pound-Bewegung auch eine neuere Ausformung der extremen Rechten in den USA zu nennen. Die sogenannte Alt-Right-Bewegung. Die sogenannte Alternative Right ist unter diesem Namen schon seit Ende der 2000er Jahre bekannt. Zu ihren bekanntesten Vertretern gehört etwa der Rechtsaußenaktivist Richard Spencer oder der neurechte Polit-Entertainer Milo Yiannopoulos. Zu ihren wichtigsten Plattformen gehört die Nachrichtenwebseite Breitbart News. Die Motive dieser Alt-Right-Bewegung sind eigentlich dem klassischen Rechtsextremismus zuzuordnen. Sie befürchten einen demografischen Genozid an der weißen Rasse. Sie wähnen sich im Kampf gegen die Vorherrschaft des Kulturmarxismus, sie wettern gegen Political Correctness und sind stramme Antifeministen. Neu ist allerdings ihr Auftreten. Ihre Inszenierung ist hip und intellektuell und sie bedienen sich vor allem ironischer Stilmittel. Dafür haben sie vor allem die sozialen Netzwerke im Internet für sich erschlossen. Hier kultivieren sie in zahllosen Memes, Videos und Comicstrips einen postmodernen Trash-Style. Schlagzeilen hat vor allem Pepe der Frosch gemacht, eine phlegmatische Comicfigur, die sich die Alt-Right-Bewegung erfolgreich angeeignet hat. Die Alt-Right-Bewegung ist jedoch nie ein reines Internetphänomen gewesen. Das eher lose Lager der Alt-Right hat sich vor allem im Wahlkampf von Donald Trump zu einer solideren Bewegung zusammengeschlossen. Die Alt-Right gehörte zu einer der wichtigsten Säulen unter den Trump-Supportern. Und schon im Trumpschen Wahlkampf traten sie unverkennbar auf der Straße auf. Mit allerlei Schlagwerkzeugen, bunt zusammengewürfelten Rüstwerkzeugen, Helmen, Schweißbrillen und Fahnen suchten sie die direkte Konfrontation mit Trump-Gegnern. Auch hier ein postmoderner Collagenstil, ein Mix aus Superhelden, Wikinger-Trash und Redneck-Style. Bei zahlreichen Wahlkampfauftritten haben diese Figuren die gewalttätige Auseinandersetzung mit ihren Gegnern gesucht. Diese Kultur der Alt-Right-Bewegung hat nun am Wochenende ihr erstes Todesopfer gefordert. Wichtige Sprecher der Alt-Right hatten am Samstag zu einer der bisher größten Demonstrationen dieser Bewegung aufgerufen, zu einer Demonstration in Charlottesville, einer Universitätsstadt in Virginia. Anlass für diese Demonstration ist ein Beschluss des Stadtrats von Charlottesville gewesen. Der Stadtrat hatte beschlossen, eine Statue des konföderierten Generals Robert F. Lee entfernen zu lassen. Robert F. Lee hatte im amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 auf der Seite der Südstaaten gekämpft, also auf der Seite jener Bürgerkriegspartei, die den Fortbestand der Sklaverei durchsetzen wollte. Robert F. Lee steht symbolisch für die Versklavung und die Gewalt gegen die afroamerikanische Bevölkerung. Konsequent soll nun diese Statue entfernt werden. Der Lee Park heißt nun Emancipation Park. Dies nahm die Alt-Right-Bewegung zum Anlass der Demonstration, wobei es im Motto der Demonstration um mehr ging. Unter dem Motto Unite the Right sollte diese Demonstration den fortschreitenden Vereinigungsprozess der extremen Rechten in den Staaten symbolisieren. Dass diese Vereinigungsbestrebungen durchaus ernst gemeint sind, wurde schon im Vorfeld daran klar, wer alles zu dieser Demonstration aufgerufen hatte. Neben Vertretern der Alt-Right auch der Ku Klux Klan, klassische Neonazi-Gruppierungen bis hin zu paramilitärischen Faschogruppen. Die gefühlte oder tatsächliche Stärke der extremen Rechten fand schon in den Ereignissen des Vorabends ihren Ausdruck. Mehrere hundert Rechtsextreme veranstalteten da einen Fackelmarsch zum Campus der Universität von Charlottesville, deren Studentenschaft eher links geprägt ist. Eine zentrale Parole war hier zu hören, immer wieder: You will not replace us, gleichbedeutend mit der neurechten Rede vom großen Austausch hierzulande. Im Laufe des Fackelmarsches erfuhr dieser Slogan aber eine Wendung. Aus hunderten Kehlen war es zu vernehmen: Jews will not replace us. In den USA hat die Rechte offenbar weitaus weniger Probleme damit, ihren Antisemitismus auch offen auszusprechen, als das hierzulande der Fall ist. Schon am Freitagabend gab es gewalttätige Ausschreitungen. Als sich auf dem Campus ca. 40 Studenten dem Fackelmarsch in den Weg stellten, wurden diese geschubst und getreten, immer wieder auch mit Fackeln auf den Kopf geschlagen. Während am Freitagabend der Widerstand noch gering war, war das Bild von Charlottesville am Samstag vor allem von den zahlreichen Gegenprotesten geprägt. Charlottesville zeigte sich als eher liberal und links geprägt. Selbst der Bürgermeister hatte eindeutige Worte gefunden, dass die Nazis in Charlottesville nicht erwünscht sind. Trotz der Ereignisse am Vorabend hielt sich die Polizei tagsüber auffällig zurück. Und das, obwohl zum Teil schwer bewaffnete paramilitärische Neonazi-Gruppen am Rande des Demonstrationsgeschehens patrouillierten. Mehrere tausend Rechte waren zur Demonstration gekommen. Das Geschehen war von Anfang an unübersichtlich. Immer wieder kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Immer wieder mussten die Rechten ihren Kundgebungsort wechseln. Zum Tod einer linken Gegendemonstrantin kam es aber erst, als die rechte Demonstration schon aufgelöst war und sich zahlreiche der Neonazis schon wieder auf dem Rückweg befanden. Viele Gegendemonstranten feierten den Rückzug der Neonazis auf den Straßen. Das Geschehen hatte sich in mehreren kleinen Demonstrationen in der Stadt verteilt. In dieser Situation beschleunigte der Nationalist James Alex Fields sein Auto und steuerte es direkt in eine Menschenmenge. Er rammte zwei Autos, die sich direkt vor dem Demonstrationsgeschehen befanden. 19 Personen wurden auf diese Weise schwer verletzt. Die 35-jährige Heather Heyer ist diesem Angriff zum Opfer gefallen. Ein White Supremacist hat am Samstag in Charlottesville eine junge Antifaschistin ums Leben gebracht. Ergebnis auch einer Entwicklung, in der der Präsident der Vereinigten Staaten den rechten Mob propagandistisch bestärkt. Dass jemand, der den Alt-Right-Sprecher Steve Bannon zum Chefstrategen des Weißen Hauses macht, im Nachhinein die rechte Gewalt nicht verurteilen will, ist wohl kaum verwunderlich. In den Staaten ist nun eine starke antifaschistische Linke gefragt, der eine klare Analyse der Gemengelage und eine kluge Strategie zu wünschen ist. Übrigens waren am Wochenende in Charlottesville auch Fahnen der identitären Bewegung zu sehen. Fragt sich, wann die ihr offizielles Motto vom gewaltfreien Widerstand hierzulande fallen lassen. Ah! Wer sich indessen mit rechter Gewalt und ihrem gesellschaftlichen Kontext auseinandersetzen möchte, muss dafür unbedingt nicht weit nach Übersee blicken. Er kann noch einen Blick nach Deutschland werfen, nach Sachsen etwa, zum Beispiel nach Bautzen. Der Kornmarkt in Bautzen hat es mittlerweile schon öfter in die Schlagzeilen gebracht. Im September 2016 war dieser Ort der Ausgangspunkt für mehrere Hetzjagden, tagelange Aufläufe von Neonazis, die sich zum Ziel gesetzt hatten, Geflüchtete vom Kornmarkt zu vertreiben. In der Zwischenzeit hat sich die mediale Aufmerksamkeit wieder anderen Dingen zugewendet, was nicht bedeutet, dass die rechte Gewalt seitdem in Bautzen aufgehört hätte. Ende Juni, am 7. und 8. Juni, hat sich die Lage auf dem Kornmarkt wieder zugespitzt. 27. und 28. Juni. Von den dortigen Ereignissen weiß Annalena Schmidt zu berichten, die sich in antirassistischen Zusammenhängen engagiert und einen Blog über Bautzner Verhältnisse betreibt.
Es liegen jetzt unterschiedliche Augenzeugenberichte aus unterschiedlichen Richtungen vor. Die einen sagen, dass die Geflüchteten provoziert hätten. Allerdings sei die Provokation wohl derart gewesen, dass sie einfach anwesend waren und Musik gehört hätten. Wieder andere Augenzeugen berichten, dass sie auf dem Heimweg schon an dem Platz vorbeiliefen und sich im Bereich des Hotels 10 bis 20 sehr dunkel, szenetypisch gekleidete Menschen aus dem rechten Lager aufgehalten hätten. Und dann gibt es eben den einen Augenzeugenbericht, den ich selber dann auch auf dem Blog veröffentlicht habe, wo eine junge Frau schildert, die zur Hilfe berufen wurde an den Platz, und beschreibt, wie ein junger Mann von Rechten gejagt worden sei und im Endeffekt er derjenige war, der von der Polizei beschimpft wurde mit Worten wie Wichser und von der Polizei dann auch sehr grob behandelt auf den Boden geworfen wurde und wo auch im Nachgang nochmal, nachdem er schon festgenommen war, Gewalt gegen ihn angewendet wurde. Das war dieser eine Abend, an dem sich dann diese komplette Diskussion eben über Polizei, über diesen jungen Mann und leider weniger über die rechten Strukturen anschloss. Allerdings ist dieser Abend nur einer unter vielen. Am folgenden Abend war es dann so, dass ein junger Geflüchteter von vier vermutlich rechtsgerichteten Personen aus einem Auto heraus zunächst bepöbelt wurde. Er war mit einem Fahrrad unterwegs. Die Personen stiegen irgendwann aus dem Auto aus, hatten Pfefferspray dabei und wie er meint, einen schwarzen Gegenstand, von dem er vermutet, dass es ein Elektroschocker ist. Und die stiegen aus und traten ihm dann im Endeffekt das Fahrrad zusammen, verfolgten ihn noch. Es gab dann Menschen, die wohl eingeschritten sind, indem sie zu den vermutlich rechtsgerichteten Personen sagten, dass sie von dem Jungen ablassen sollen. Aber auch an dem Abend war es so, dass die Polizei in Anführungsstrichen eine Täter-Opfer-Umkehr vorgenommen hat. Sie haben diesen Vorfall zwar aufgenommen, haben einen Strafantrag wegen Sachbeschädigung geschrieben, haben dann aber dem jungen Mann einen Platzverweis ausgesprochen, auch mit den Worten, wenn du ja nicht zu Hause bleibst, bekommst du heute Nacht ein Bett auf der Wache. Das waren so die zwei Vorfälle, Übergriffe, die es in letzter Zeit wieder gab. Allerdings sind es aus meiner Sicht keine Ausnahmen, sondern es ist jetzt vielleicht, dieser eine Abend war vielleicht schon eine Ausnahme, weil sich dort relativ viel auf dem Kornmarkt auch wieder zutrug und man auch das Mobilisierungspotenzial der rechten Kreise sieht, weil die Polizei in der Nacht dann noch ein Auto mit einem Kfz-Kennzeichen aus Brandenburg angehalten hat, wo Leute drin waren, die unter anderem Quarzhandschuhe, Pfefferspray und so weiter bei sich führten. Allerdings sind solche kleineren Angriffe, wie dieser Angriff auf den jungen Mann mit dem Fahrrad, eigentlich eine Alltäglichkeit, würde ich sagen. Denn wir bekommen nicht von jedem Übergriff mit, nicht jeder Übergriff taucht in einem Polizeibericht auf, sodass man leider davon ausgehen muss, dass das hier in Bautzen einfach Alltag ist.
Und zu diesem Alltag gehört nicht nur eine mobilisierungsfähige, militante Neonazi-Szene, sondern auch ein städtisches Klima, das dem Nazi-Mob bestärkt. Eine Polizei, die Geflüchtete willkürlich festnimmt und rassistisch beleidigt. Lokalpolitiker, die das Problem vor allem bei den Geflüchteten ausmachen. Ein Vize-Landrat, der sich mit dem ortsansässigen NPD-Chef trifft, um sich mit ihm über den Umgang mit den Geflüchteten zu beraten. Zu diesem Klima gehört auch die Lage der Geflüchteten, die in den letzten Wochen zu mehreren Suizidversuchen geführt hat. Wer all das nicht glauben kann, dem sei die jüngste Exakt-Reportage über Bautzen empfohlen, oder der kann sich auf dem Blog von Annalena Schmidt informieren, und zwar unter schmanle.de, also schmanle.de. Tja, Antifa News heißt leider meistens Bad News. Nicht sehr ermunternde Meldungen, die wir hier gebracht haben in dieser Ausgabe der Antifa News. Die Konsequenz, die man daraus ziehen kann, ist, man muss sich organisieren, muss raus aus der Defensive kommen und versuchen halt irgendwie sich im antifaschistischen, emanzipatorischen Sinne zu organisieren. Das wäre eine Botschaft, die hier am Ende der Antifa News sozusagen mitgebe. Antifa News hört ihr an jedem Donnerstag in Radio Korax, Morgenmagazin ab um 9, mittags und abends auch in den jeweiligen tagesaktuellen Magazin. Außerdem übernommen im Pi-Radio in Berlin und bei Frapo in Potsdam. Außerdem immer nachzuhören unter freie-radios.net. In diesem Sinne verabschiede ich mich aus den Antifa News. Bis zur nächsten Woche.